Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo Carina. Heute wieder eine neue Aufnahme von unserem Podcast Boden und Ständig. Diesmal ja nicht am Montagmorgen, sondern am Dienstagmorgen. Bist du schon gut in die Woche gestartet, Carina?
Ja, moin Johannes erstmal und hallo an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin eigentlich ganz gut in die Woche gestartet. Ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt, weil wir jetzt Dienstag hier sitzen. Ich bin ja so ein Mensch wie mit Feiertagen auch, ne? Sobald irgendwas außer der Reihe ist, bin ich direkt durcheinander in der Woche. Ja, aber dass wir dienstags hier sitzen, hat ja auch einen guten Grund. Nicht wahr, Johannes? Du warst ja unterwegs.
Ja, ich bin der Grund dafür, dass ich deinen Wochenrhythmus durcheinander gebracht habe. Das tut mir leid, Carina. Also, selber als Orientierungspunkt den Montagmorgen, 9 Uhr, dann weißt du ja, haben wir schon einen Podcast aufgenommen. Ja, wir haben heute mindestens Montag oder sogar schon Dienstag. Das ist natürlich jetzt verloren gegangen. Ja, und zu dem anderen Punkt, ja, tatsächlich war ich der Grund. Und zwar, weil ich letzte Woche in Südafrika war und natürlich nicht für Urlaub, sondern beruflich.
Und, natürlich.
Natürlich. Und dementsprechend bin ich erst gestern Morgen wieder oder gestern Mittag erst wieder in Deutschland gewesen, beziehungsweise so erreichbar gewesen, dass ich hätte einen Podcast aufnehmen können. Aber wir machen das ja immer gerne morgens als Start in den Tag. Deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen diesmal Dienstag.
Genau. Ja, perfekt. Wäre mir auch lieber gewesen, weil wir sind ja mitten in der Kartoffelernte, sonst hätte ich jetzt morgen, gestern Mittag vom Ruder absteigen müssen, für mit dir da eine Aufnahme zu machen. Von daher war mir das eigentlich auch ganz recht.
Ist ja auch aber sonst zu laut, wenn du während des Rodens eine Aufnahme machen würdest. Ne?
Das wollen wir nicht, glaube ich. Das könnte laut werden, genau. Aber ich habe gestern Mittag auf jeden Fall an dich gedacht, weil gestern, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gestern war hier so der erste richtig kalte Tag. Also die Temperaturen sind ja richtig gefallen und da habe ich ja noch an dich gedacht, wenn Johannes aus dem Flugzeug steigt von Südafrika, wo es wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer ist aktuell, und dann hier, wir hatten gestern Morgen 3 Grad, also es war richtig ungemütlich. Da hast du doch bestimmt einen kleinen Schock bekommen, oder?
Ja, tatsächlich. Wir sind von Kapstadt wieder nach Frankfurt geflogen und in Kapstadt war gestern ein sehr schöner Tag, also sehr sonnig, würde ich sagen, 24 Grad gefühlt. Aber wenn die Sonne, die ist da sehr stark gewesen, wenn man da so in der Sonne gesessen hat, dann war das wahrscheinlich auch wärmer. Deswegen sind wir da bei 24 Grad, sind wir noch mit kurzer Hose und T-Shirt zum Flughafen gefahren und dann haben wir uns da wohlwissend umgezogen, weil man checkt ja auch den Wetterbericht und dann tatsächlich hat der Pilot sogar kurz vor Frankfurt dann gesagt, dass wir in Frankfurt dann, das war irgendwie morgens um 7 Uhr, als wir angekommen sind, hat er wohl gesagt, da wären -1 Grad gewesen. Aber der Tag sollte heute ein sehr schöner Tag werden, hat er gesagt. War ja auch nachher tatsächlich noch, ich war dann ja wieder am Niederrhein irgendwann, da hatten wir auch tatsächlich noch 12, 13 Grad mit strahlenden Sonnenschein. Und das war ja noch sehr schön, aber das war, kann ich dir sagen, so eine Temperaturdifferenz von 20 Grad oder so ist schon nicht so schön. Aber trotzdem, wir müssen ja auch mal den Herbst jetzt mal langsam haben. Also
ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch froh drum, dass es jetzt langsam dann mal bergab geht mit den Temperaturen, weil ja, das ist auch irgendwie falsch, wenn man da im T-Shirt bei 25 Grad auf dem Ruder steht. Das ist einfach falsch.
ist auch irgendwie, finde ich, immer nicht das gleiche Feeling tatsächlich, muss ich sagen.
Ja,
also es hat ja noch mal dieses Besondere, wenn man Kartoffel rodet, dann ist irgendwie so ein besonderes, also man verbindet das ja immer mit so einem besonderen Klima oder Temperaturen, ein bisschen Luftfeuchtigkeit oder Tau oder so, der noch irgendwo ist und so, das verbinde ich zumindest immer persönlich mit Kartoffelroden oder abends, auch wenn es kalt, wenn es Abend wird oder so.
Ja. Es war zwar auch ganz angenehm, dass die Sonne dann mittags, also hier war sie nicht so ganz da, weil wir echt einen hartnäckigen Hochnebel dann auch hatten. Da sind wir hier auch immer mit gebrandmarkt mit dem Rhein oder eben auch aus der Eifel dann. Wir haben ja immer viel Nebel hier im Herbst, aber du hast trotzdem gemerkt, dass dann, ich glaube, es waren dann irgendwann später 9 Grad und so ein leicht, also die Sonne ist schon so ein bisschen durchgekommen. Da war es dann auch ganz angenehm, dass du mal ein bisschen Wärme im Rücken hattest, wenn den ganzen Tag da so bei kalten Temperaturen stehst. Ja, weil du stehst ja auch nur, ne? Das ist ja jetzt auch nicht die körperliche Arbeit, wo du irgendwie anfängst zu schwitzen beim Sortieren. Dann kann es schon auch kalt werden.
Ja, doch. Vor allem, wenn dann noch der Wind irgendwie dazukommt oder so.
Ja.
Aber du bist halt ja schon gewohnt, du hast ja dann immer den Zwiebellook an, glaube ich, ne? Hast
absolut.
Ja
mal erzählt. 100 Schichten. So viel wie geht.
Ja, also die letzte Jacke wird dann immer in der größtmöglichen Größe gekauft, damit möglichst viele Jacken runterpassen nachher.
Das ist so. Manchmal fällt es auch schwer, sich noch zu bewegen dann.
Aber müssen ja nur die Arme beweglich sein, dann sind ja mal Westen eben ganz gut. Ne?
Genau, solange nichts schief geht und nichts passiert, braucht man ja nur die Arme und dann geht das schon.
Ja, und meistens, wenn was schief geht, dann kann man ja theoretisch auch, dann kommt man ja meistens sowieso in Schwitzen, dann kann man auch mal zwei, drei Lagen ab.
So ist es.
Herrlich. Ja, ist doch schön. Also, nee, von dem Wetter, da bin ich jetzt, also heute war eigentlich, ich habe mich richtig gefreut tatsächlich, weil ich heute rausgegangen bin aus dem Haus, dass wir jetzt auch so Herbstwetter haben, weil irgendwie habe ich mich schon ein bisschen danach gesehen, muss ich sagen. So Herbstwetter.
Ich mag den Herbst ja auch, so ein bisschen Gemütlichkeit und so, ne, wieder ein Kuschelpulli angezogen und so. Also ich bin auch eigentlich ganz froh, dass es dann jetzt endlich kälter wird. Ja, aber erzähl mal.
Was ich jetzt dazu noch sagen wollte, was mich ein bisschen an Südafrika gefreut hat, tatsächlich auch, ich bin ja auch eher so ein Morgenmensch, wenn man da jetzt morgens um 6 Uhr wach geworden ist, dann war es tatsächlich noch hell.
Ja.
Das war natürlich hier ein bisschen anders wieder.
Das
war es da abends auch um 7 Uhr dunkel. Und zwar stockfinster. Da war, Nee, das war, und das war heute ein bisschen schade, als ich aufgestanden bin, dass man da nicht so in die Sonne aufgestanden ist, sondern dass wirklich alles draußen noch dunkel war.
Ja, dieses frühe Dunkel bräuchte, also morgens geht's, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich finde es halt abends auch immer so, ne, wenn man bedenkt, ja, wie lange ist jetzt noch? 2 Wochen, 3 Wochen, wenn die Uhr umgestellt wird, wenn es dann echt wieder um 5 dunkel ist, weil ich finde, dann ist man abends immer schon so, ja, ich will nicht sagen unmotiviert, aber du hast dann irgendwie schon so dieses Gefühl, es ist dunkel, du musst ja gleich ins Bett und irgendwie gehst ja dann auch vom dunklen morgens im dunklen abends heim und das ist immer so, das denke ich mir immer so, das bräuchte ich auch nicht unbedingt eigentlich. Also es würde mir auch reichen, wenn es irgendwie so um 8 oder so dunkel wird. Das wäre okay, aber 5 ist schon immer so.
Ja, das ist
so
tatsächlich auch immer blöd, sich dann zu motivieren, wenn man von der Arbeit kommt irgendwie oder so und es ist dann wieder dunkel und man will dann noch irgendwas machen, sei es jetzt, man will zum Sport gehen oder noch was, muss man was einkaufen.
Zum Sport.
Ja, also das könnte durchaus auch mal vorkommen, aber
mal.
Bei mir tatsächlich in letzter Zeit auch recht selten, auch obwohl es hell war, aber jetzt möchte ich nicht daran denken, wie es dann erst wird, wenn es dunkel ist.
Wie war das mit den guten Vorsätzen? Mir dünkt doch da irgendwas.
Ja, also das war dies Jahr sehr, sehr mau, würde ich mal sagen. Also, irgendwie ist mir mal was dazwischen gekommen. Meistens die Motivation, die nicht vorhanden war. Nee, also, was ich eigentlich sage, man hat ja grundsätzlich dann noch weniger Motivation, irgendwas zu machen, ne? Weil man kommt dann nach Hause, dann denkt man sich, ja, jetzt könnte man noch joggen gehen oder man könnte noch einkaufen gehen oder so, und dann sagt man, ja, ist eh schon dunkel, das ist auch nicht mehr so schön und dann ist das auch schon wieder hinfällig tatsächlich. Zumindest, wenn man irgendwelche Sachen draußen machen möchte. Aber ich glaube, selbst, was ich jetzt auch nicht mache, wenn man selbst für ein Fitnessstudio fahren möchte, selbst dann ist, glaube ich, dafür die Motivation geringer, als wenn es hell draußen wäre.
Ja, definitiv. Ist bei mir auch so. Also ich bin dann auch immer froh. Also auf der anderen Seite ist es aber auch gar nicht so verkehrt, weil ich mir dann auch immer denke, das entschleunigt das auch alles mal ein bisschen, ne? Weil sonst rennst du ja auch irgendwie immer nur rum, immer ist irgendwas. Ja. Und dann gibt's halt auch so Abende, wo du dann sagst so, nee, dann kuschel ich mich heute Abend einfach mal auf die Couch oder so. Ist ja auch, also ne, ist ja auch okay dann irgendwie, dass man das dann einfach mal macht.
Viel zu verlockend, ja, ist das dann ja genau. Ne? Man müsste eigentlich dann noch, könnte ich auch irgendwas machen, um sich mal zu bewegen. Zumindest ich könnte das auch meistens mal machen, aber naja, da muss man jetzt mal durch. Bald ist ja auch wieder Frühling.
Ja, so wie die Wochen fliegen im Moment, geht das tatsächlich schnell. Sehr erschreckend. Das,
ja, tatsächlich.
Ich hatte auch ein Teams-Meeting noch am Freitag und als ich die E-Mail gelesen habe gestern, war ich einfach der Meinung, dass das, dass der 20. Oktober noch eine Woche hin ist. Und wir hatten von dieser Woche vorher gesprochen und dann habe ich auf die E-Mail auch tatsächlich geantwortet, so nach dem Motto, ne, nur dass es keine Missverständnisse gibt, reden wir jetzt von dieser Woche Freitag oder von nächster Woche Freitag. Ja, dann war absolute Verwirrung und dann so, ach nee, diese Woche ist ja schon der 20. Oktober. Ja. Also das ist ja einfach, das ist einfach
wahnsinnig. Ich finde das auch richtig erschreckend tatsächlich. Gerade fühle ich mich irgendwie so, als ob wir gerade erst Anfang Oktober gehabt hätten, beziehungsweise noch September und jetzt haben wir schon fast November. Und das ist, also jetzt gerade die letzten zwei Monate sind irgendwie gefühlt wieder richtig schnell vorbeigegangen.
Absolut, ja.
Aber gut.
Weil man so in dem Strudel halt irgendwie auch drin ist, ne? So die ganze Zeit ist irgendwas und du rennst sowieso schon der Zeit nach und dann verfliegt die Zeit ja irgendwie noch schneller.
Ja, denk dran, Carina, bald musst du Weihnachtsgeschenke kaufen.
Ja, so die Zeit ich darf gar nicht dran denken. Hups, morgen ist Weihnachten, wie immer. Ja.
Nein, aber ja, doch, die letzte Zeit ist wirklich sehr, sehr schnell vorbeigegangen, weil man auch immer irgendwie viel zu tun hatte und deswegen. Ich bin aber froh, dass es jetzt, ist ja auch besser so, dass es schnell vorbeigeht, als wenn man denkt, boah, die Zeit geht ja gar nicht rum. Dann denke ich mir immer, man hat auch irgendwas falsch gemacht.
Ja, definitiv. Ja, aber wo du sagst, viel zu tun und dass du in Südafrika warst, was hast du denn jetzt eigentlich genau da gemacht?
Ja, also Folgendes. Ich habe ja schon mal erzählt im Podcast, dass wir Anfang des Jahres eine Firma in Südafrika übernommen haben von Lemken. Und zwar ist das die Firma Equalizer. Das ist also eine Firma, die sich da auf die Herstellung von Sätechnik und Einzelkorn-Sätechnik spezialisiert hat. Und die sitzt genau mit ihrem Firmensitz und dem Gründungssitz quasi in Südafrika. Genauer zu sein, sitzt die in Kapstadt. Und das ist ja quasi, Kapstadt ist ja eine relativ bekannte Stadt in Südafrika. Das ist quasi einer der südlichsten Zipfel in Südwestafrika. Und da sitzt die Firma und da sind wir hingeflogen mit drei Kollegen da gewesen aus unterschiedlichen Bereichen, um die Firma mal kennenzulernen, die Kollegen kennenzulernen und einfach um sich das einfach mal anzugucken, die Landwirtschaft da vor Ort, was da so Gedanken sind von denen für bestimmte Produkte. Und da sind wir, wann sind wir hingeflogen? Letzte Woche Samstag. Also wir waren insgesamt dann von Samstag bis danach den Montagmorgen. Das sind dann fast neun Tage, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und wir sind dann samstags hingeflogen, waren dann sonntags morgens in Kapstadt und haben dann da erstmal den Tag dann noch ein bisschen uns entspannen können nach dem Hinflug.
Wie lange fliegt man da?
Ja, ich 11 Stunden so. Okay. Also der Pilot war irgendwie gefühlt war sogar schneller da als die ursprünglich geplante Ankunftszeit war. Das war
Rückenwind.
Hat er sogar, glaube ich, nachher gesagt, als wir angekommen sind. Der hätte gute Windverhältnisse gehabt und wir waren dann sogar ein bisschen schneller da. Und dann waren wir sonntags da in der Stadt, haben dann uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Kapstadt ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Erinnert mich so ein bisschen an amerikanische Großstädte, jetzt nicht so wie New York zum Beispiel, aber wie kleinere amerikanische Großstädte da an der Westküste. Es gibt halt, also das ist ja anders als bei deutschen Städten oder bei mitteleuropäischen Städten, es gibt ja keine, sag mal, an sich historischen Stadtkerne, sondern das sind halt auch Städte, die erst dann, ein paar hundert Jahre alt sind und nicht jetzt 1000 Jahre wie Trier jetzt zum Beispiel oder ist ja wahrscheinlich noch älter.
Oder Andernach
oder hier am Niederrhein Xanten, die schon von den Römern gegründet wurden, solche Städte, sowas gibt es da halt nicht. Aber die Stadt war trotzdem sehr schön und wir waren dann da auch in der, eher in der touristischen Ecke, das heißt dann Waterfront, das ist quasi der Hafen, wo dann auch so etwas touristischer das Ganze ist und da haben wir uns das alles mal angeguckt und haben dann einfach ein bisschen Freizeit gehabt und montags sind wir dann zur Firma Equalizer gefahren und haben da dann auch die Kollegen kennengelernt, die wir auch schon alle aus irgendwelchen Videokonferenzen kannten oder aus irgendwelchen Sachen, die man jetzt schon zusammen vorbereitet hat. Aber es war dann schön, die auch mal persönlich kennenzulernen. Wir sind dann zu Equalizer hingefahren, haben da erstmal uns unterhalten und uns ein bisschen ausgetauscht über verschiedene Sachen und dann haben wir auch da eine Werksführung gekriegt. Also das ist eigentlich eine sehr, Die Firma ist in den letzten, die Firma ist um die 20 Jahre alt und ist in der Zeit sehr, sehr stark gewachsen auch, sodass mittlerweile da 240 Mitarbeiter arbeiten. Und ja, da werden halt auch in mehreren Hallen werden da jetzt Sämaschinen gefertigt, also Sämaschinen, Einzelkorn-Sätechnik, ja, das sind die Hauptprodukte. Mhm. Und ja, also Sähwagen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das wird ja in Nordamerika und Australien oft gemacht, dass die dann quasi so eine Sähschiene haben, eine ganz große mit Direktsaatzinken zum Beispiel oder so. Und dahinter läuft dann so wie so eine Art Anhänger, den wir hier kennen, quasi als Saatgutbehälter hinterher.
Ja, ja.
Sowas produzieren die da. Und ja, das wird da produziert. Die sind halt absoluter Spezialist in dem Bereich und wir haben uns das Werk angeguckt. Da wird eigentlich dann von das Rohmaterial angeliefert. Und wird dann, und am Ende kommt eine fertige Sämaschine dann dabei raus. Je nach Größe der Sämaschine dann entweder komplett montiert für den südafrikanischen Markt oder halt nur so weit montiert, dass sie in den Container geht, weil man muss sich das vorstellen, das Sämaschinenprogramm, was von Equalizer gebaut wird, ist komplett, ja, konträr eigentlich zu dem, was wir hier bei Lemken bauen. Ich sag mal, wir bauen ja hier Sämaschinen von 3 bis 6 Meter Arbeitsbreite und Equalizer, die fangen quasi an bei, ich glaube, der kleinste Plan, also die kleinste Einzelkorn-Sämaschine, die die bauen, ist 6 Meter und die größte Sämaschine, die die dann bauen, quasi für Australien, so ein Airseeder, der hat eine Arbeitsbreite, vielleicht das ist eine gute Frage, Karina, was schätzt du denn, wie groß ist die größte Arbeitsbreite für eine Sämaschine, die von Equalizer nach Australien exportiert wird?
Boah, keine Ahnung. Ich hätte jetzt mal so geschätzt, wenn du sagst, dass sie bei 6 Meter anfangen, dann hätte ich jetzt einfach mal so was wie 12 Meter getippt oder vielleicht sogar 15, keine Ahnung. Ich weiß also nicht, wo das Maximum ist.
In Australien tatsächlich für diese Cedar, Air-Cedar, die da haben, ist tatsächlich die maximale Arbeitsbreite 24 Meter.
Was? Okay, krass.
Also so eine Maschine haben wir jetzt natürlich leider nicht gesehen, aber tatsächlich, die bauen dann Sämaschinen mit 24 Meter Arbeitsbreite, dann besonders für den australischen Markt, weil da werden halt diese Sämaschinen sehr oft eingesetzt. Da sind dann einfach so riesen Sähwagen mit, hinten dran hängt dann die Sähschiene mit so Sähzinken. Mhm. Und das ist, ja, das ist schon richtig beeindruckend. Also man kann das sich ja in Europa gar nicht vorstellen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und vor allen Dingen dann auch diese Saatgutbehälter, die dann haben, diese Gray oder diese, ja, Cards nennen die. Die haben dann auch einfach mal ein Fassungsvermögen von über 20 Kubikmeter so ungefähr. Ne? Das ist ja wie in Deutschland. Da muss man sich vorstellen, man hat eine Spritze, so breit wie eine Spritze ist. Das ist die Sämaschine und dann hängt man noch ein ganz normales 20 Kubikmeter Güllefass davor. Und das ist dann eine Sämaschine sozusagen. Von der Ruhe, damit man sich mal die Größenverhältnisse vorstellen kann bei diesen Teilenziedern. Und da, ja, und das wird da halt alles in diesem Werk in Kapstadt gebaut. Beziehungsweise
aber das sind doch dann auch alles eher so Direktsaatmaschinen, ne? Da wird Vorwerkzeug mehr irgendwie dran sein, nicht mal eine Scheibenegge, oder?
Das ist tatsächlich ein Zinken dann einfach, der oder eine Scheibe, die dann quasi ja dann das Saatgut ausbringt und da ist keine Bodenbearbeitung davor. Das ist so, ja. Mhm. Also das ist ja auch ja ein Bereich der Direktsaattechnik, der da produziert wird. Mhm. Das zumindest bei der Sätechnik, sag ich mal, bei der Drillsaattechnik und ja, der andere Bereich ist da dann halt die Einzelkorn-Sätechnik, die da auch sehr stark ist. Tatsächlich muss man sagen, dass vielleicht auch noch als Hintergrund, Equalizer ist tatsächlich in Südafrika Marktführer, was Einzelkorn-Sätechnik angeht.
Und für welche Kultur? Was wird da Einzelkorn?
Ja, Mais, vor allem also Körnermais, Soja, teilweise Sonnenblumen, teilweise also Baumwolle. Da gibt's halt viele verschiedene Sachen, die da gesät werden. Mhm. Und da, aber vor allen Dingen, ich denke, die Hauptfrucht, wenn ich jetzt mal sagen sollte, wäre Mais, dann kommt wahrscheinlich Soja. Mhm. Und dann kommen halt, ja, wie in Deutschland auch, dann gibt's halt noch ein paar Nischen oder es kommt auf die Region an.
Ja.
Auf jeden Fall ist Equalizer da im Bereich der Einzelkorn-Sätechnik Marktführer. Und ja, da werden halt Maschinen dann angeboten von 8 bis 24 Reihen, was die Einzelkorn-Sätechnik angeht, mit unterschiedlichen Reihenweiten. Das ist ja anders, also das vielleicht noch als Hintergrund zur Einzelkorn-Sätechnik, also anders als in Deutschland zum Beispiel, das ist ja Standard, fast würde ich mal behaupten, Mais mit 75 Zentimetern zu säen. Mhm. Ist halt, sag ich mal, in Südafrika zum Beispiel, da säen manche da mit 70 Zentimeter, manche mit 76,1. Das hat dann damit zu tun, dass das, ich glaube, 2,5 Fuß sind das dann ein Abstand. Dann kommt man auf diese 76,1 auf 80 Zentimeter. So wird das da, da gibt es da unterschiedliche Reihenweiten. Und ja, so viel zur Einzelkornsäetechnik. Und was unser Ziel jetzt dann sozusagen war, wir haben uns die Firma angeguckt, wir haben uns mal mit den Konstrukteuren ausgetauscht, mit den Mitarbeitern, die da im Service arbeiten, aus dem Marketing dann beispielsweise, oder die machen da auch vieles noch in Personalunion, dass man sozusagen Produktspezialist und teilweise dann auch Marketing mitmacht. Dann haben wir uns ausgetauscht und sind dann am Dienstag sind wir dann Richtung Johannesburg geflogen, also weiter nördlich von Kapstadt, dann ins, in den Nord, ja, ich würde sagen, nordöstlichen Teil von Südafrika, wo dann halt auch wirklich sehr, sehr ländlich das alles ist. Also Johannesburg ist natürlich eine sehr, sehr große Stadt. Wir sind dann aber direkt vom Flughafen dann quasi in den ländlichen Bereich da gefahren und haben uns da dann verschiedene Farmen angeguckt und ja, und auch die Maschinen im Einsatz angeguckt, und wir konnten uns da mit den Leuten da vor Ort mal austauschen, was so die Gedanken dabei der Entwicklung waren, und wir hatten auch Konstrukteure dabei, die sich da mit unserem Konstrukteur ausgetauscht haben. Ja, und es war einfach mega spannend, sich da auch mit den Landwirten da mal zu unterhalten. Also auch die Betriebe, wie die da aufgestellt sind, welche Ansichten die haben. Und ja, einfach auch mal diese Maschinen dann zu sehen, das ist natürlich schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja,
was zum Beispiel, warst du das erste Mal in Afrika?
Ja, tatsächlich. Die anderen waren alle schon mal da gewesen für irgendwelche Veranstaltungen oder Trainings oder um sich was anzugucken. Aber ich war das erste Mal in Afrika oder beziehungsweise Südafrika. Aber ja, doch, das war echt, echt beeindruckend, dann auch diese Farms und dann, wie gesagt, auch diese Unterschiede bei den Ansichten. Wir hatten dann zum Beispiel, wir waren bei Betrieben, die seit 20 Jahren Direktsaat machen und auch da dann entsprechendes Know-how hatten, die dann so weit dazu übergegangen sind, dass sie sogar Control Traffic Farming machen. Ich weiß nicht, ob Control Traffic Farming heißt, ja, dass wirklich der Landwirt feste Fahrspuren hat auf seinem Acker, die jedes Jahr gleich sind. Egal, ob man mit dem Drescher drüber fährt oder mit der Spritze oder mit der Sämaschine, dann das, und dann wird auch keine Bodenbearbeitung gemacht, sondern die Fahrspuren sind quasi fest wie Gleise sozusagen. Ja. Dann hat man natürlich verschiedene Vorteile. Das war schon sehr interessant, diese Ansichten einmal zu hören. Man kennt das ja teilweise auch aus Osteuropa schon, teilweise auch aus Deutschland. Da ist es natürlich immer schwierig umzusetzen, weil man halt auch damit den Sparfahrspuren dann irgendwie mal gucken muss, ob das soweit passt, weil da der Betrieb hatte zum Beispiel Traktor mit einer Spurweite von 3 Meter. Und das ist ja schon in Deutschland gar nicht möglich.
Ja.
Und dann hatte der eine 12 Meter breite Sämaschine, dann ein 12 Meter breites Schneidwerk für den Drescher und alles darauf abgepasst, dass man immer alles 12 Meter machen kann. Mhm. Die Spritze dann dementsprechend auch auf 36 Meter, dass er dann quasi nur jede zweite Spur oder jede dritte Spur dann fahren muss. Ja, und gleichzeitig hat man dann auch Betriebe gehabt, die dann da tatsächlich auch dann Lemken-Technik eingesetzt hat. Also wir haben natürlich auch Lemken-Technik in Südafrika, die dann einfach dann 3 oder 4 große Kurzscheimecken mit 9,50 Meter Arbeitsbreite von Lemken dann auf dem Acker hatten, halt zur Saatbettbereitung, und weil der Boden dann auch wieder ganz anders war. Das eine war dann so Schwarzerdeboden, wie man den zum Beispiel aus Rumänien kennt oder aus dem Bereich da aus der Ukraine zum Beispiel. Teilweise ist da ja sehr guter Schwarzerdeboden. Dann kam man zu diesen, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, diesen typischen roten Sandboden.
Das ist halt irgendwie so das Erste, wo ich dran denke, wenn man über, also habe ich gedacht, wäre so das meiste, was es in Afrika gibt.
Ne, tatsächlich, selbst wir sind immer so 2,5 Stunden dann gefahren im Auto, und dann man hat dann gefühlt wieder einen ganz anderen Boden gehabt und andere Bedingungen und auch andere Ansichten dann von den Landwirten. Oder? Das war schon interessant, und was halt auch wirklich beeindruckend war, wir waren dann auf einem Betrieb und der hat halt einfach ich sag mal, roundabout 30.000 Hektar in Bewirtschaftung. Und dann denkt man sich, 30.000 Hektar, Mann, wie soll man das denn überhaupt managen?
Ja, wollte ich gerade sagen, ey.
Und dann, und die haben dann einfach, die haben dann 23 Einzelkornsämaschinen, um das alles zu machen. Die Bestandskontrolle wird dann, da fährt der Betriebsleiter dann nicht mit dem Auto durch die Gegend, sondern mit dem Helikopter fliegt er durch die, also nicht der Betriebsleiter, sondern der Verantwortliche dafür, der fliegt dann einfach mit dem Helikopter durch die Gegend und guckt sich von oben alles an, natürlich.
Wahnsinn, ja, das ist unvorstellbar. Also.
Und hatte eine Kollege, dann haben wir uns da auch so ein bisschen unterhalten mit dem, weil die haben dann immer so Kolonnen sozusagen, sag ich mal, die haben dann fünf Einzelkornsämaschinen mit mit entsprechender Vorbodenbearbeitung, Saatbettbereitung, dann wird der Dünger mitgefahren. Einer ist mal der Kolonnenführer sozusagen dann davon. Und der, dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kolonnenführer, hat dann erzählt, ja, die hätten dann, also jeder hat so Pickups und so, davon hatten die auch mehrere und die fahren alleine auf, die haben dann, weiß ich nicht, wie viele Pickups, aber jetzt, darum geht es auch gar nicht, aber die fahren auf die Feldautos, die die sozusagen, wenn man das jetzt mal in Deutschverhältnisse setzt, wenn die auf die Feldautos fahren, die 70 bis 80.000 Kilometer pro Jahr. Und dann denkt man sich so, ja, okay. Also ich weiß nicht, wie viel ihr auf euer Feldautokarriere fahrt, aber ich nehme mal nicht keine so 10.000, vielleicht 10.000 oder ich weiß es nicht, aber...
Nee. Ich glaube, das fährt noch nicht mal euer Gebietsverkaufsleiter im Jahr, oder? Der ein großes Gebiet abfährt.
Ja, doch, da würde ich tatsächlich sagen, die fahren so um den Dreh sogar mehr. Ja. Aber ich muss sagen, da habe ich gedacht, boah, also
Wahnsinn.
Halt einfach an, also die schon allein diese, die haben natürlich auch noch eine andere Herangehensweise dann oder so. Da wird ganz anders gedacht und geredet. Ja, das war schon für mich, der jetzt noch nie da gewesen bin. Ich war jetzt zwar schon mal in Amerika, schon mehrmals und war ja auch schon mal in Rumänien auf den Großbetrieben. Ich muss sagen, landschaftlich ist das sehr stark, ja, sag ich mal, wie man sich Amerika vorstellt, oder wie, wenn man da gewesen ist, wie, wenn man da jetzt irgendwie in diesen Ackerbauregionen ist, sag ich mal, South Dakota, North Dakota oder da irgendwie in Montana, das ist halt alles ziemlich flach dann in Nordafrika. Man hat da zwar immer so Hügel, aber man kann da durchaus auch, wenn man an der richtigen Stelle steht, auch mal 10 Kilometer weit gucken, ohne Probleme, wenn das Wetter dann richtig ist. Ne? Und man hat dann immer das Gefühl, dann sind da auch viele noch so Steppenlandschaften, wo dann auch einfach Kuhherden rumlaufen und dann ist das irgendwie grob eingezäunt. Und man hat dann das Gefühl, als ich in Amerika immer war, habe ich immer gedacht, man könnte jeden Moment damit denken, dass jetzt gleich so ein Indianerstamm hier vorbei reitet. Natürlich da jetzt nicht der Fall, aber in Amerika habe ich das immer gedacht, weil da hast du dann einen leichten Hügel und das ist halt, wie man sich das im Fernsehen in diesen Cowboy-Filmen so vorstellt, ungefähr. Ja, und dann haben wir das, wir sind da, wie viele Tage dann? Bis Freitagmittag sind wir dann rumgefahren, haben uns die ganzen Betriebe angeguckt mit unterschiedlichen Sämaschinen. Also Einzelkorn-Sätechnik, dann gibt es da zwei Unterschiede noch mit Scheibendüngerschar sozusagen. Ist eine Maschine, die ist vom Aufbau her, man hat halt einen Düngerschar, dann eine Säschar. Das ist so ähnlich wie eine europäische Maschine. Dann hat aber Equalizer, was auch ein besonderes Merkmal bei denen ist, die haben eine Sämaschine, die hat ein vorlaufendes Zinkendüngeschar, also wie so ein Einfachzinken. Und da wird dann so ein bisschen der Boden auch noch gelockert im Bereich, wo dann nachher das Wurzelwachstum ist. Der Dünger abgelegt und darüber kommt dann einfach das Scheibensäschar und sät dann das Saatgut aus. Das ist ein besonderer Punkt, der auch noch bei Equalizer ist, diese Maschine, die ist da sehr gut unterwegs in Südafrika. Und das haben wir uns diese Tage dann angeguckt und dann waren wir samstags morgens wieder oder samstags nachmittags waren wir wieder in Kapstadt, hatten dann noch ein bisschen Freizeit und sind dann vorgestern Sonntagmittag sind wir dann wieder zum Flughafen und sind dann wieder zurückgeflogen, so dass ich dann gestern Mittag in Deutschland wieder war.
Mensch, hast du ja richtig was erlebt, Johannes.
Ja, tatsächlich war das schon, sowas finde ich mal richtig, richtig interessant, sich das mal anzugucken, sich auszutauschen, auch vor allen Dingen. Ich finde das auch immer cool, wenn man dann mit den von den Einwohnern des Landes sozusagen unterwegs ist, mit den Kollegen aus Südafrika, die aus Südafrika kommen, weil man hat immer irgendwie noch einen anderen Einblick, als wenn man jetzt als Tourist zum Beispiel durch Südafrika fährt. Ne?
Absolut, klar.
Die kennen andere, die wissen, wo man hinfahren muss, was man machen muss. Also wir haben da jetzt ja quasi keine Safari gemacht sozusagen, wir waren da. Aber trotzdem, auch wenn man da durch die Gegend fährt, die kennen da nochmal so ein paar Ecken oder so ein paar Tipps und so, das ist schon immer echt spannend. Oder auch einfach mal so ein bisschen zu hören, wie da so die Sitten sind und das finde ich immer richtig, richtig, richtig interessant.
Ja, Kapstadt würde mich auf jeden Fall auch mal reizen. Also habe ich auch schon öfter mal gedacht, dass ich da eigentlich gern mal hin würde. Mich schrecken nur auch echt diese langen Flugzeiten irgendwie immer ab. Also ich meine, das Gute ist ja, dass man keine Zeitverschiebung hat und damit ja wenigstens mal kein Jetlag, aber so die Vorstellung, irgendwie 12 Stunden im Flugzeug zu sitzen, so, ich kann ja so gut ruhig sitzen. Ne?
Aber tatsächlich habe ich dann auch beim Hinflug, konnte ich auch nicht schlafen, da bin ich auch dann die ganze Zeit immer im Flugzeug hin und her gelaufen, alle waren am Pendeln, ich bin immer hin und her gelaufen und habe mir nochmal hinten was zu trinken geholt, nochmal Wasser geholt und dann nochmal und dies nochmal, weil konnte auch absolut irgendwie da nicht, auf dem Hinflug tatsächlich konnte ich auch nicht so gut schlafen, aber auf dem Rückflug, der war nicht so voll, da hatte ich sogar 2 Plätze neben mir frei, da konnte ich mich schön hinlegen.
Ja, perfekt.
Ja, aber Kapstadt auch touristisch, glaube ich, wenn man so auf sowas, wenn man so, das ist halt der Vorteil jetzt, die haben halt gerade dann Frühling, ne? Da könnte man als Landwirt natürlich, dann fährt man im Sommer sozusagen dahin, wenn hier Winter ist. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, man und so Südafrika, auch wenn man, egal, auch wenn man sich mal ein bisschen bewegen will, so wandern kann man da ja sehr gut in, auch in Kapstadt.
Ja, ich habe nur auch, also es gibt ja auch viele, die sagen, das wäre auch nicht ganz ungefährlich, ne, da so in Kapstadt, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss.
Ja, das ist tatsächlich auch, also Kapstadt war jetzt, ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht unsicher gefühlt, jetzt wo wir in Kapstadt da waren. Wir waren natürlich auch in dem Touristenbereich, da war halt ziemlich viel, da waren halt ziemlich viele Touristen und so und auch ziemlich viele Menschen, aber die auch, die Kollegen haben dann gesagt, gerade in bestimmten Bereichen, die gibt's halt da in jeder, gibt's halt überall, die gibt's ja auch in Deutschland in bestimmten Städten, dass man weiß, wo man aufpassen muss. Aber da sollte man sich auch als Tourist dann auch nicht alleine hinwagen sozusagen oder zumindest in der Gruppe und auch nicht in Dunkelheit, sondern tagsüber, das ist schon so eine. Und was auch in Südafrika tatsächlich noch der Fall ist, da gibt's halt auch richtig große Unterschiede. Ne? Man hat halt diese, wie Kapstadt-Zentrum sozusagen, das ist halt, wie ich schon gesagt habe, wie eine amerikanische Großstadt, würde ich jetzt mal, wenn man, das ist, glaube ich, der beste Vergleich. Und wenn man dann aber weiter rausfährt, dann hat man halt diese Townships dann, diese, die man auch aus dem Fernsehen kennt, diese Blechhütten, wo dann die Leute sozusagen wohnen, die halt nicht so viel Geld haben, beziehungsweise die halt einfach in die Städte kommen und da ihr Glück versuchen, die wohnen halt da und da ist halt schon dann, wenn man da so vorbeifährt, kriegt man halt schon ein mulmiges Gefühl an dem Bauch sozusagen, ne? Und weiß erstmal, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man da, dass es einem so gut geht, sag ich mal, auch in Europa, weil auch in Europa muss ja, oder in Deutschland, sag ich jetzt mal, muss ja keiner oder zumindest nicht, oder längst nicht so viele in solchen Bedingungen leben, ne? Das ist schon auch ziemlich, ein ziemlich krasser Kontrast dann einfach, ne?
Ja, glaube ich, ja.
Und auch, was auch da natürlich ist, das ist halt ein Riesenland, ne? Und man hat halt, wenn man jetzt da auch unterwegs ist, auch im Bereich, ne, wir sind dann irgendwie, wir hatten einen Bus, ne, wo wir dann unterwegs waren, die Kollegen aus Südafrika hatten Pickups und wir sind dann auch zum Teil über Straßen gefahren, wo auf einmal dann der Fluss auf der Straße war. Also jetzt nicht so krass, aber so ein Bach würde ich jetzt mal nennen. Da musste man schon so 2-3 Meter durch Wasser fahren, was irgendwie 30 Zentimeter tief war. Ne? Das könnte man sich ja in Deutschland zum Beispiel auch nicht so richtig vorstellen. Und die Straßen sind ja zum Teil schon sehr, 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 sehr schlecht. Holprig. Ne? Und da ist man froh tatsächlich, wenn man mit dem Pickup unterwegs ist. Ne? Mhm. Also oder mit dem Geländewagen. Aber das ist halt, finde ich auch immer spannend, sich das anzugucken. Und ich fahre auch dann tatsächlich, bin ja auch nicht so ein Fan davon, lange zu sitzen, aber so mit dem Auto durchs Land zu fahren, sich das alles anzugucken, finde ich immer, da könnte ich stundenlang tatsächlich sitzen.
Das könnte ich auch. Aber da hast du ja auch was zu sehen und irgendwie, das ist ja auch spannend und so, aber im Flugzeug ist ja schon irgendwie so, ja, da siehst du ja jetzt auch nicht so viel, wenn du keinen Fensterplatz hast, sowieso nicht. Und dann, bin ich echt schlecht drin.
Bist du denn immer so ein Fenstersitzer oder eher so ein Gangsitzer?
Also wenn ich die Wahl habe, auf jeden Fall der Fenstersitzer. Weil, echt? Also ich liebe das ja auch. Also ich liebe ja Fliegen und wenn man dann im besten Fall noch eine gute Sicht nach unten hat und es nicht bewölkt ist, ich finde das schon faszinierend. Oder auch gerade so im Dunkeln, wenn man dann immer wieder so über so Ballungsgebiete ja dann auch fliegt und man dann so richtig sieht, ne, wie das erleuchtet ist und dann teilweise so landschaftlich da eingebaut. Also doch, das gucke ich mir schon gern an. Also wenn ich kann, dann sitze ich am Fenster.
Ja, bin ich ja komplett. Ich sitze immer am liebsten am Gang, weil ich bin immer so groß und dann kann ich mal meine Füße
hingehen. Du bist immer so groß. Ja.
Ja, tatsächlich wurde ich jetzt auf dem Rückflug, der war nicht so voll besetzt, da kamen dann mehrere Stewardessen zu mir an, haben nachher zu mir gesagt, ich sollte, ob ich nicht lieber woanders sitzen wollen würde, weil der Platz am Notausgang wäre noch frei, ich würde so unbequem aussehen, wie ich da sitze. Dann habe ich aber, weil ich wollte ja bei meinen Kollegen sitzen, damit man sich auch nochmal unterhalten kann, habe ich dann gesagt, ist schon okay, ich habe jetzt ja 3 Plätze neben mir frei, dann strecke ich meine Beine halt dahin.
Ja.
Aber ich sitze deswegen lieber am Gang. Und da ist dann halt nur immer der Nachteil, wenn ich die Füße dann zum Gang ausstrecke und die Stewardessen kommen mit ihren Rollwagen angefahren, dann kommen die halt immer über die Füße oder in die Hacken rein. Aber ja, nee, das war schon eine sehr, 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 sehr spannende Reise.
Glaube ich.
Muss ich sagen. Und jetzt, wir haben ja auch dann, da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, die Kollegen, teilweise kommen ja auch Kollegen von Equalizer dann zur AG Technica, weil wir auch eine Maschine von Equalizer auf der AG Technica ausstellen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber wahrscheinlich keine 24 Meter, oder?
Nee. Wir stellen auch eine sehr große, eine größere Einzelkonservmaschine aus, aber keine so große. Und aber tatsächlich, was ich vielleicht auch noch sagen sollte, tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Equalizer-Maschinen, die sind halt auch absolut an die Bedingungen, sag ich mal, wo die Maschinen aktuell vertrieben werden, angepasst. Also wir haben aktuell gibt es auch keine Möglichkeit, solche Maschinen in Deutschland zu kaufen oder in Mitteleuropa, weil die halt einfach von den Transportbreiten und von der Transporthöhe nicht auf deutschen Straßen fahrbar sind sozusagen, oder generell auf allen mitteleuropäischen Straßen. Also die haben dann Transportbreiten von ab 3,50 Meter und dann sind die aber 4,60 Meter hoch. Da wird man dann schon in jedem Dorf ja alle Stromleitungen, Telefonleitungen runterreißen. Und, nee, deswegen, die Hauptvertriebsgebiete von Equalizer sind halt im Moment Osteuropa, also die Ukraine teilweise noch, dann noch da diese Ecken Kasachstan, Australien, Südafrika, dann Nordamerika teilweise jetzt und da, wo halt solche großen Maschinen halt auch hinpassen.
Ja, da, wo halt auch 30.000 Hektar aufwärts bewirtschaftet werden, ne? Also ich meine.
Ja gut, man kann auch, wir haben auch kleinere Farmen, also was heißt kleinere Farmen, die haben dann auch 1.000 Hektar oder 2.000 Hektar, aber das ist da ja schon, sag ich mal, ein einfacher Familienbetrieb, den die da bewirtschaften, so ungefähr. Und, aber dementsprechend haben die halt auch die Technik, um da schlagkräftig unterwegs zu sein.
Ja, musst du ja, sonst wirst du ja gar nicht fertig, wenn du da mit einem 3-Meter-Flug, 3-Meter-Sämaschine und einem, weiß ich nicht, 5-Scharflug unterwegs bist, dann wirst du ja nie fertig.
Nee, das ist so. Ja, das ist das war eine sehr coole Reise. Also bin ich froh, dass ich in dem Job arbeite, den ich jetzt habe, dass man immer noch ab und zu mal die Chance hat, sich sowas anzugucken. So einen kleinen Blick über den Tellerrand. Ja. Schon ganz nett.
Glaube ich sofort.
Ja. Ja, und abgesehen natürlich vom Wetter, das war natürlich da auch sehr cool. Also wir hatten zwar einmal auch ein bisschen Regen, weil jetzt halt auch, da war ja gerade Frühjahr. Mhm. Die Landwirte, die warten dann quasi immer im Frühjahr, bis es mal geregnet hat, damit die Böden, sag ich mal, sich ein bisschen besser handeln lassen, beziehungsweise damit wieder ein bisschen Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist. Mhm. Also wir hatten jetzt einen kleineren Schauer mal, aber ansonsten war das Wetter halt sehr, sehr warm. Zum Glück nicht so warm, weil wir waren auch in Ecken. Da haben die Kollegen dann auch gesagt, teilweise hat man da dann 40 Grad. Das hatten wir jetzt zum Glück nicht, weil das ist natürlich dann auch schon wieder ziemlich unangenehm. Und aber wir hatten jetzt da immer so 25 Grad und abends wird es dann auch mal kälter, aber man kann halt immer noch ohne Jacke, also mit Pullover da rumlaufen und dann kommt man schon gut zurecht.
Schön.
Ja, so viel jetzt zu meiner kleinen Südafrika-Reise. Beziehungsweise war es schon eine der größeren Reisen, die man so macht, aber so viel dazu.
Ja, aber das muss sich ja auch lohnen. Also wenn man so weit fliegt, ne, da fliegst du ja auch nicht eben mal für 2 Tage dann hin.
Nee, das ist jetzt nicht immer mal eben nach Italien oder Spanien oder irgendwo nach Rumänien oder so, sondern das hat sich schon, da muss man dann schon ein bisschen was machen, ein bisschen was mitnehmen und das hat sich aber in dem Fall auf jeden Fall gelohnt.
Das glaube ich gerne. Das hört sich auch so an. Ich habe nicht so viel Spannendes zu erzählen, Johannes. Ich habe nicht so viel gesehen die ganze letzte Woche, außer unseren Kartoffelacker.
Ja, wie ist denn da der Stand der Dinge, Carina?
Stand der Dinge, Augenringe. Also ja, nee, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Wir haben ja Gerstenaussaat und Tritikale Aussaat vorgezogen. Haben das ja erstmal abgeschlossen, um dann in die Kartoffelernte zu starten. Ich hatte ja schon erzählt, dass wir gerade ein bisschen unterbesetzt sind und deswegen geht's halt dieses Jahr nicht. Haben wir auch schon gemacht, ansonsten irgendwie gleichzeitig. Dann war Papa säen und wir haben weiter gerodet oder so. Das ist halt dieses Jahr leider nicht möglich. Deswegen müssen wir es eben Step by Step machen. Und aber wir kommen ganz gut voran eigentlich. Wir haben jetzt die ganze letzte Woche, wir haben mit den Speisekartoffeln angefangen. Ja. Da haben wir jetzt 3 Sorten tatsächlich schon fertig. Wir lagern die ja alle in Kisten, die Speisekartoffeln. Das war auch die Tage bei Instagram dann auch, wo so viele nachgefragt haben. Normalerweise, also wenn wir Leute genug hätten, würden wir die eigentlich auch auf Anhängern lose mit ins Lager nehmen und dann würden wir die zu Hause quasi auch nochmal sortieren. Und wir haben ja auch so einen Kistenfüller, der die dann eben automatisch befüllt. Und dann eben einlagern und jetzt aber ja aufgrund mangelndes Personals, sage ich mal, machen wir das halt jetzt der Einfachheit halber direkt dann am Feld. Also sortieren da eben so gut es geht und befüllen die Kisten direkt da vor Ort und fahren die dann auch nur noch ins Lager. Ich meine, sortiert werden die ja eh nochmal, bevor sie abgepackt werden. Dann ist das halt jetzt so, dann sind eben, ja, unser großes Problem dieses Jahr, das ist auch aufgefallen in meinen Stories, dass wir halt unheimlich viele Grüne natürlich haben. Das war ja durch diese
Regen, war das
genau, ja, genau, diese flutartigen Regenfälle, die wir hier hatten zweimal,
Jetzt musst du noch mal eben den Zuhörern erklären, warum bei Regen die Kartoffeln grüner werden, Greta. Da
ja, genau.
Nicht der Regen, sondern was mit dem Damm passiert ist wahrscheinlich.
Genau, um Gottes Willen, nein, der Regen hat damit nur indirekt was zu tun, ja. Der Damm wurde ja dann oder quasi ne, weggespült. Die Kartoffeln müssen ja mit Erde bedeckt sein und liegen ja eben in diesem Damm, wo sie wachsen. Und ja, dadurch, dass wir ja auch relativ sandige Böden haben und dann bei so Starkregenereignissen schwimmt natürlich dann ein Teil von diesem Damm eben auch weg und dann liegen die Kartoffeln frei, beziehungsweise haben dann, wenn sie wachsen, nicht mehr so viel Erde um sich drumherum, sodass sie dann quasi an die Oberfläche wachsen oder eben freigespült werden, je nachdem zu welcher Zeit das passiert. Und ja, dann sobald sie halt eben mit Licht und Sonneneinstrahlung eben in Kontakt kommen, dann werden Kartoffeln ja grün, weil sie Solanin bilden und ja, das geht auch nicht mehr weg und die werden auch nicht mehr, also war ja auch schon oft der Fall, dass ich gefragt wurde, warum grüne Kartoffeln aussortiert werden, ob die nicht mehr reif werden. Das hat damit halt, wie gesagt, gar nichts zu tun. Die werden dann schlichtweg aussortiert und sind ja Futterkartoffeln. Und wie gesagt, davon haben wir natürlich dieses Jahr eine ganze Menge dadurch, dass wir ja, ich glaube, 2 oder 3 Mal, glaube ich, ja, so ein Starkregenereignis auch wieder hatten hier. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber gut, wir nehmen es auch so, wie es ist. Kartoffeln ist ja eh jedes Jahr spannend. Also ich habe auch schon aus vielen Regionen jetzt gehört, mit denen ich dann auch so im Kontakt bin bei Instagram. Also die Qualität der Kartoffeln lässt dieses Jahr irgendwie, zumindest deutschlandweit, irgendwie zu wünschen übrig. Also bedingt auch durch diesen nassen Sommer, den wir einfach hatten, ne? Viele faule Kartoffeln, viele Knollen, wo eben ja Krautfäule dann doch irgendwie reingezogen ist, weil ich hatte auch von einem Kollegen dann, der mir dann auch berichtet hat, dass sie irgendwie 3 Wochen so einen Regen hatten, dass sie auch gar nicht auf den Acker kamen, um eben eine Pflanzenschutzmaßnahme dann auch durchzuführen und dann ist das halt irgendwann zu spät, ne? Und dann, wenn du das einmal drin hast, die Kraut- und Knollenfäule, dann hast du halt ein Problem, ne? Und auch schon von Kollegen gehört, wo tatsächlich im Lager dann tonnenweise das wieder ausgelagert wurde, in die Biogasanlage gefahren wurde oder so, weil die dann halt echt im Lager faul und flüssig geworden sind, ne? Und so Dinge, also ist schon erschreckend, was man so hört. Also es war kein gutes Kartoffeljahr, aber alles in allem bin ich trotzdem noch zufrieden. Also für die Verhältnisse, die wir hatten, toi, 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 was wir bis jetzt geerntet haben, können wir zufrieden sein mit den Sorten und vom Ertrag her. Also ich meine, natürlich hätte es besser sein können, aber ja, und wie gesagt, wir haben natürlich jetzt auch noch viele Grüne dann mit im Lager, also kann ich es halt auch noch nicht so ganz abschätzen, was dann am Ende tatsächlich ne die Tonnage ist, sage ich mal, die ich auch wirklich in Anführungszeichen gebrauchen kann, beziehungsweise halt verkaufsfähige Ware ist, aber gut, wir können es eh nicht ändern, ne? Ich sage ja immer, wir holen, was wir kriegen können und sind damit zufrieden und es kann ja auch immer schlimmer kommen. Ja, und dann haben wir aber auch noch, also jetzt stehen nur noch die Belana. Ich denke mal, da sind wir jetzt noch so 2 Tage ungefähr mit beschäftigt. Dann haben wir die Speisekartoffeln tatsächlich auch schon alle aus. Und dann stehen nur noch die Chipskartoffeln an. Die machen wir da zum Schluss, weil die werden ja auch lose gelagert. Also da werden dann nur noch Anhänger voll gemacht. Und dann müssen wir es halt auch personalbedingt wahrscheinlich so machen, dass wir tagsüber irgendwie ja alle Anhänger voll fahren, ne? Und dann irgendwie abends dann noch, wenn es dunkel ist oder so, dann leer machen. Keine Ahnung.
Aber habt ihr denn Probleme gerade auch bei den Speisekartoffeln? Sonst ist das ja schon mal, wenn man, also ihr habt wahrscheinlich die Speisekartoffeln nicht auf solchen Böden, aber gerade wenn man jetzt nochmal die vom Kartoffelruder auf den Anhänger macht, dass dann nochmal Kluten ein bisschen gebrochen werden, die dann quasi wieder aussortiert werden vom, vom Bunker sozusagen, der heißt ja Bunker, wo man das alles reinkippt, dann sozusagen, habt ihr da Probleme bei euren Böden überhaupt mit oder ist das, spielt das gar keine Rolle, ob ihr die nochmal im Bunker reinkippt und da nochmal ein bisschen über die Siebe laufen lasst oder so, oder ist die Erde sowieso raus bei euch?
Ja, also ich sag mal, ein bisschen Dreck holst du ja immer mit nach Hause, das lässt sich ja gar nicht vermeiden bei Kartoffeln und natürlich haben wir auch also kommt natürlich aufs Wetter immer an, ne? Ich meine, dieses Jahr sind wir auch in einem Acker, was hat der Papa gesagt, da werden schon gefühlt seit 40 Jahren und länger Kartoffeln angebaut, ne? Und das ist auch ein Boden, der sehr siebfähig ist. Also mit Steinen haben wir da so gut wie gar keine Probleme und Kluten eigentlich auch nicht. Also die Bedingungen waren jetzt auch optimal, so dass es halt feucht war und die Erde halt im Roder auch schon gut kaputt gegangen ist, also oder beziehungsweise die Kluten, ne? Und dann sortierst du da eben noch was aus, dass da nachher mal 1, 2, 3 noch mit drin sind, ist jetzt aber auch nicht das Drama. Also das Das geht dieses Jahr echt ganz gut, dadurch, dass die Bedingungen so gut sind. Wir hatten auch am Wochenende nochmal in Summe knapp 14 Millimeter Regen, also so, dass es echt feucht ist, aber eben auch noch nicht zu nass, dass du jetzt da irgendwelche Klumpen mit hochholst. Also es ist eigentlich, die Ware kommt hell und schonend aus der Erde. Also besser geht's eigentlich gerade gar nicht wie jetzt. Die Bedingungen sind echt super.
Aber ihr habt ja auch grundsätzlich, glaube ich, nicht so Probleme mit so schweren Böden, dass ihr da irgendwie Kluten habt, die nochmal irgendwie dann nochmal ein bisschen extra behandelt werden müssen oder
Letztes Jahr hatten wir tatsächlich das Problem, da war es dann auch eine Fläche, wo der Boden halt nicht ganz so sandig ist wie auf der Fläche dieses Jahr. Und das ist ja auch das Problem, dadurch, dass wir in den roten Gebieten auch nicht mehr über den Winter fliegen können. Ich meine, gut, jetzt haben wir nicht mehr diese krassen Winter und Frost und so, ne? Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass die politische Entscheidung, was Kartoffeln angeht, da auch eher schwierig ist. Was wir auf jeden Fall verstärkt auch merken, ist, dass wir tatsächlich auch ein Problem mit Drahtwurm und anderen Schädlingen im Boden kriegen, durch diese Begrünung halt, ne? So, mein Papa sagt halt auch, er hat früher gelernt, Kartoffelfläche möglichst schwarz halten. Das wurde früher vor dem Winter gepflügt. Dann hat es am besten noch Frostgare, dann wurde es im Frühjahr nochmal aufgezogen und dann hattest du die Probleme. Also wir hatten hier nie ein Problem mit Drahtwurm oder sonst irgendwas in all den Jahren nicht. Und jetzt kommt, also was ja auch nur mehr wie logisch ist, ne? Ich meine, wenn ich natürlich eine Bepflanzung da habe über den Winter, dass ich dann natürlich auch Insekten, egal in welcher Art jetzt da ansammeln, ist ja logisch. Ja. Und das ist natürlich dann auch irgendwie für, gerade für die Kultur Kartoffeln, ne? Und gerade für einen Drahtwurm oder sowas, was man ja auch irgendwie schwer bekämpfen kann bis gar nicht, ist das natürlich auch ärgerlich, sage ich jetzt mal, dass das dann so ist. Aber ja, da machst du nichts. Das ist eher so das.
Gibt's denn da, weißt du da zufällig, ich bin da jetzt gerade mit den Zwischenfruchtmischungen nicht so firm. Es gibt ja auch verschiedene Zwischenfruchtmischungen, die dann auch als Ablenkungsfütterung sozusagen gehen. Genau. Bei Rüben gibt's das ja zum Beispiel. Mit den Nematoden, aber gibt's sowas, da können sich ja vielleicht die Zuhörer von den Saatgutherstellern mal melden oder von den, die sich damit besser auskennen als ich jetzt, ob es auch Zwischenfruchtmischungen gibt, die gerade bei Kartoffeln dann zum Beispiel, sag ich mal, Drahtwürmer so ein bisschen in Trab halten oder in Schach halten sozusagen, oder weißt du das sogar, Carina?
Ja, man sagt ja, dass, also wir haben jetzt als Zwischenfrucht auch wieder ein Ölrettich, so eine Mischung drin. Man sagt ja, dass dieser Rettich, weil der ja auch so ein bisschen ne Schärfe hat und so, das angeblich auch ein bisschen dämpft, aber ja, könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie es wäre, wenn ich irgendwas anderes jetzt gesät habe. Ich kann ja nur das berichten, was ich gemacht habe. Aber falls einer da noch eine schlaue Idee hat, immer gerne her damit. Wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, weil mich auch viele so gefragt haben schon, was wir gegen den Drahtwurm machen, und ich das bis jetzt Gott sei Dank immer damit beantworten konnte, so nach dem Motto, haben wir kein Problem mit, deswegen habe ich mich damit natürlich auch nie oder wir uns hier nie sonderlich mit beschäftigt, aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, womit wir uns in Zukunft hier auch beschäftigen müssen dann, und also wenn da einer Tipps und Tricks und sonst was hat, bin ich auf jeden Fall auch dankbar für. Kann sich gerne melden.
Ja, guck. Dann bin ich mal gespannt, ob sich jemand zum Thema Drahtwurm noch meldet bei dir. Ansonsten, wann steht die Weizenaussaat bei euch an, Carina?
Das machen wir dann, denke ich, auch im Anschluss. Also ich denke, wir bleiben jetzt dann erstmal bei den Kartoffeln, dass die mal alle drin sind. Und auch die Weizenflächen sind Gott sei Dank dieses Jahr alle in Hofnähe. Und alle, deswegen hatten, das war auch zum Beispiel ein Grund, warum wir Gerste und Tritikale vorgezogen hatten dann auch und da dran geblieben sind, weil die auf den schwereren Böden sind, wo wir dann auch gesagt haben, wenn es nachher nass wird, dann ist es blöd, das ziehen wir jetzt durch, weil Anfang Oktober hier echt noch herrliches Wetter war dafür. Und der Weizen ist eigentlich alles hier auf leichteren Böden und rund um, also auch Gott sei Dank die größeren Flächen, wurde dann ja auch mit den mit der 6 Meter Solitär, da machst du ja dann auch was am Tag.
Ja, da kannst
du
ja
richtig, da kannst du ja dann fliegen lassen. Und von daher, da wird ja dann auch nicht mehr gepflügt vorm Weizen, weil, wie gesagt, das ist ja dann die Kartoffelfläche, Rapsfläche. Ja. Gut, Zuckerrüben müssen wir dann noch warten. Unsere Zuckerrüben sind noch drin.
Habt ihr schon die Termine dafür?
Ja, ich habe den Abholtermin jetzt bekommen. Tatsächlich spät dieses Jahr, war KW50, glaube ich. Gut, das
ist Anfang Dezember, oder?
Ja, ich glaube, es ist die zweite Dezemberwoche, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja sogar
schon fast Mitte Dezember
sein. Ja.
Ja, Aber vielleicht sind sie ja eine Woche oder zwei früher aus, keine Ahnung. Also ne, das ist ja der Abholtermin, wenn sie dann eben in die Fabrik gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Roder-Runde hier ist. Die fahren ja da auch ihre Tour. Ja. Und ja, vielleicht ist es dann ja auch ein paar Tage früher, dass die eben ja dann ausgemacht werden. Ist ja meistens so, dass die ja irgendwie noch ein paar Tage
ja, gerade auf der Miete zum Ende hin dann, ja.
Genau, und von daher bin ich da mal guter Dinge, ja, dass wir das dann auch noch nach der Agritechnica irgendwann abschließen können.
Man kann es ja vielleicht sogar noch, die Miete musst du dann ja so vielleicht sogar noch zudecken, oder?
Ja, hoffentlich nicht.
Macht ihr das bei euch per Hand oder kommt da jemand?
Nee, das wird auch über einen Maschinenring tatsächlich organisiert. Also es gibt eine Maschine dafür, genau, hier in der Rode-Gemeinschaft oder Abfuhrgemeinschaft. Und genau, das wird dann da organisiert. Bis jetzt hatten wir das aber tatsächlich auch noch nie. Also
echt?
Nee, also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, müsste ich jetzt den Papa mal fragen, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass bei uns mal eine abgedeckt wurde. Wir waren eigentlich immer so im, ja, weiß ich nicht, Ende Oktober, November, war auch schon mal Dezember, aber jetzt eigentlich nicht so, wo dann schon Vollgas irgendwie Frost war.
Ja, meistens kommt der Frost ja bei uns jetzt irgendwie im Februar oder so, ne? Oder
ja, eben, das sowieso. Gefühlt haben wir Weihnachten 20 Grad und dann geht's irgendwann nochmal bergab.
Ich weiß noch, als ich in der Ausbildung war, da hatten wir auch im Dezember oder im November oder irgendwie auf jeden Fall so Frost, da war auch die Miete abgedeckt, da musste ich nämlich noch als Azubi dann helfen, weil das war wirklich knüppelhart alles gefroren und dann musste man dieses Vlies da wieder raus, die drücken das ja unten dann so rein in die Miete und dann kriegte der da mit seinem Rollarm dann quasi nicht mehr ich mache schon wieder so Handbewegung, Carina. Ja.
Vielleicht sollten wir doch demnächst die Podcast-Aufnahmen auch mit Video
damit die machen. Leute verstehen, weil ich ja auch meine. Auf jeden Fall hat er mit seinem Rollding, hat er das dann nicht so aufrollen können. Und da musste ich immer unten mit so einer Gabel die ganzen Rüben da locker machen. Die waren dann alle festgefroren am Vlies und so. Ich kann dir sagen, das war auf jeden Fall keine so schöne Arbeit, um das mal nett auszudrücken.
Nee, ich glaube, das ist braucht man nicht, glaube ich auch. Also ich glaube, es ist auch jeder froh, wenn es nicht gemacht werden muss.
Ja, ich glaube auch der Fahrer von dieser Aufwickelmaschine, der hatte auch, weil der ist dann immer, der hatte ja dann auch Glück, weil manchmal ist halt auch keiner dabei, der hilft, da dann der Azubi da hingeschickt wurde, um zu helfen, so ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, der hatte dann auch an den Tagen da in der Ecke, wo dann die Maus dann als nächstes gekommen ist, nicht so viel Spaß auf jeden Fall.
Tja, so ist das. Es ist nicht immer alles nur Spaß.
Ja, immer gute und schlechte Tage. Ja, Carina, weiß ich dir noch, weil ich hatte ja noch ein Thema von Lemken tatsächlich. Wir haben ja jetzt viel über Equalizer geredet, wir haben ja auch noch Lemken. Und zwar hast du mitgekriegt, dass unser Toolit, also der Hackstriegel, den wir jetzt haben, der wurde nominiert zum Farm Machine Award 2023. Hast du das gesehen, zufällig?
Natürlich habe ich das gesehen. Ich folge euch doch auch auf allen Kanälen.
Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich hast du da auch bei einigen im WhatsApp-Status gesehen und so.
Auch das ist auch immer so witzig, wenn man so, egal von welcher Firma jetzt, von Landmaschinen entlang, viele Telefonnummern hat und irgendwann geht man so in den Status und man sieht dann nur noch so ein Bild, so bei 20 Leuten.
Ja, da weißt du direkt immer die Firma, wo die arbeiten. Ja,
genau.
Ja, auf jeden Fall, dann hast du ja auch hoffentlich schon dafür abgestimmt für unseren Striegel, oder?
Selbstverständlich.
Ja, das hoffe ich auch, Carina. Und dann noch vielleicht auch an den Hinweis an unsere Zuhörer. Wir packen den Link zur Abstimmung auch in die Shownotes rein. Dann kann natürlich jeder, der auch für unseren Striegel stimmen möchte, auch da nochmal mitmachen. Ja, und da würden wir uns freuen, wenn da ein gutes Ergebnis für uns dabei rauskommen würde.
Wir drücken die Daumen.
Ja, und abstimmen, Carina. Ne? Man kann auch mit unterschiedlichen Geräten nochmal mit unterschiedlichen Adressen abstimmen.
Ist das so? Also, sag ich noch 20 Adressen aus den Fingern saugen.
Nein, ich meine, du kannst dich, wenn du jetzt zum Beispiel, glaube ich, im anderen WLAN bist, kannst du, glaube ich, mehrmals abstimmen. Aber ich weiß nicht ganz genau. Ich will jetzt auch nicht hier, also auch nicht zum Schummeln aufrufen oder so. Aber ich glaube, das meine, dass ich tatsächlich, doch, ich konnte, glaube ich, mit zwei Handys zweimal abstimmen. Aber ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe diesmal einmal abgestimmt bisher.
und mich hier anstiften wollen, ne?
Und aber Carina, war dich auch noch, wo du gerade bei WhatsApp-Status bist, hast du denn auch den WhatsApp-Status gesehen mit unserem Frühbezug, bei unseren Verkäufern?
Auch das habe ich gesehen mit dem schönen Hahn in dem Bild.
Ja, genau, der frühe Vogel sozusagen, ne, der Hahn. Ne. Ja, auch da gibt es noch gute Rabatte. Je früher man ist, ne, tatsächlich, egal über welchen Produktbereich sich handelt, dann kann man am besten auf seinen Verkäufer zugehen und sich da nochmal informieren. Wir haben da im Moment ziemlich gute Rabatte in allen Produktbereichen. Und je nachdem, was man da für eine Maschine haben will, kann man da auch ziemlich viel Geld sparen. Mhm. Also das hast du ja wahrscheinlich dann auch gesehen.
Natürlich.
Kann man sich ja nochmal angucken. Auch dazu, ja, Frühbezug einfach, packen wir auch den Link nochmal bei den Shownotes rein.
Wann kommt denn raus, beziehungsweise wann ist denn die Verleihung für den Award dann?
Der ist auf der Agritechnica.
Ja. Aber wann, weißt du nicht?
Am 14. November. Also das ist der am 11., 12. Wann geht nochmal die Messe los? Ich glaube am 12. Das ist
Sonntag, glaube ich, ne? Oder?
Ja, genau. Das ist der erste Tag.
Dienstags.
Ja, genau. Dienstags. Ja. Also dienstags wird der Award verliehen. Da kann man auch, wenn wir einen gewonnen haben, sieht man das auch. Kennzeichnen wir natürlich auch unsere Maschine dementsprechend. Oder man bekommt die Ehre, seine Maschine dann dementsprechend zu kennzeichnen.
Wow.
Ja, und da sind wir auf jeden Fall mit dem Toilett dann am Start. Ja. Okay. So viel zum Thema Lemken. Jetzt hatte ich ja noch ein paar Sachen reingebracht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder unserem Tagesgeschäft nach, oder Carina?
Würde ich auch sagen. Ich ziehe mir jetzt meine 20 Schichten an und dann geht's auf den Ruder.
Ist so kalt bei euch im Moment tatsächlich?
Ja, was heißt so kalt? Also wie gesagt, gestern Morgen war es schon mit 3 Grad sehr kalt. Heute Morgen kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Müsste ich jetzt mein Handy anmachen und Clara anfunken. Aber es sieht ungemütlich aus, sagen wir es mal so. Es ist nicht sonnig, es ist bedeckt und ja. Wie gesagt, lieber eine Schicht zu viel und eine Jacke ausgezogen, ja, als da stehen und frieren.
Ja, das stimmt. Also ich muss dich ein bisschen neidisch machen. Also hier ist strahlend blauer Himmel gerade am Niederrhein. Oh. Herrliches Herbstwetter.
Ja, schön.
Würde ich mich am liebsten auch mal auf Kartoffelroller
stellen. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Sonne raus. Vielleicht haben wir ja Glück nachher. Mal gucken.
Ich schicke dir die einfach gleich rüber, Carina. Ja?
Mach das. Du kannst die im Büro eh nicht gebrauchen. Also kannst du es auch mir schicken.
Ja, aber wenn man so aufs Fenster guckt, ist das doch schon ganz nett, wenn man im blauen Himmel guckt, anstatt im grauen.
Naja. Das stimmt. Warum guckst du eigentlich nach oben? Hast du ein Oberlicht oder was?
Ja, ich habe ein Oberlicht auch, ja, deswegen. Ah. Ich kann nach beiden. Aber siehst du, das haben die Zuhörer natürlich schon wieder nicht gemerkt, aber du siehst das jetzt wieder.
Ja, Carina. Ich sehe das. Ja.
Gut. Ja gut, Carina, dann würde ich sagen, ist das wieder für die nächsten 2 Wochen gewesen mit der Podcast-Geschichte. Und ja, wenn ihr Fragen habt dazu, zu Südafrika oder was haben wir noch gehabt, zu allen anderen Sachen, schreibt uns einfach an, gebt uns Feedback dazu und wenn ihr Fragen habt und Anmerkungen zum Drahtwurm, schreibt Carina an, dann können wir da die anderen Leute mit aufschlauen. Ja, dann würde ich sagen, Carina, wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank, dass die Zuhörer zugehört haben und wie immer hast du das letzte Wort, Carina.
Ja, vielen Dank, Johannes. Auch dir vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, allen vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Johannes, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und guck mal schön aus dem Fenster. Ne? Bis demnächst. Ja,
mach ich. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.